Unser Thema heute: und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung. Den Satz kennen wir aus dem Vaterunser. Und wörtlich heißt es da: lass uns nicht in Versuchung geraten. Oder noch besser fand ich es in der Neues Leben Übersetzung: lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Das ist wichtig, dass wir diesen Satz richtig verstehen, dass er so passiv dasteht. Lass uns nicht in der Versuchung nachgeben, weil Gott ist niemand, der Menschen absichtlich in Versuchung reinführt, um sie zum Bösen zu versuchen. Das ist ganz klar. In Jakobus 1 heißt es: niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst versucht auch niemand. Ganz klar. Und wenn wir fragen, was ist Versuchung, dann ist Versuchung eben die Verlockung zum Bösen. Und die Verlockung vom Bösen, die kommt vom Teufel, der will uns in Versuchungssituationen locken und zu Fall bringen. Das ist die Ursache, nicht Gott. Also, wenn wir das beten: Herr, lass uns nicht in Versuchung geraten, was ich besser finde eben als führe uns nicht in Versuchung, dann beten wir, dass wir gar nicht erst in Versuchungssituationen reinrutschen, wenn es geht. Ist ja viel schöner, ne? Und ich bin auch überzeugt, Gott bewahrt uns auch vor vielen Versuchungen, dass wir gar nicht erst reinkommen. Das zweite ist aber, wenn wir beten: Herr, bewahre mich, dass ich in der Versuchungssituation nicht falle, dann merken wir, das ist ein weiterer Schritt. Da bist du schon drin. Und ich glaube, das gehört auch zum Leben. Wir kommen in diese Situation. Wir werden nicht immer davor bewahrt. Aber dann heißt es, und darauf dürfen wir uns verlassen, in Jakobus 1 auch: selig ist der Mann, die Frau, die in der Versuchung standhält. Denn wenn sie bewährt ist, wird er oder sie den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Also es sind drei Dinge, die wir verstehen müssen, wenn wir von Versuchung und vom Wesen der Versuchung reden. Zuerst, sie kommt nicht von Gott. Als zweites, Gott kann uns vor Versuchungssituationen bewahren, darum dürfen wir bitten. Und als drittes, wenn wir doch drin sind, dann deshalb, damit wir bestehen, damit unser Glaube sich bewähren kann. Und ich lese unser heutiges Predigtwort aus Matthäus 4. Das handelt genau davon, dass Jesus in einer Versuchungssituation war und wie er sie gemeistert hat. Da heißt es: Jesus wird vom Teufel auf die Probe gestellt. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab: es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch: Gott wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, so dass du deinen Fuß nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Haben wir eben gehört, ne? Psalm 91. Jesus entgegnete ihm: in der Schrift steht aber auch: du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab: weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab. Und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Wunderbar, oder? Drei Dinge möchte ich da heute auslegen. Der erste Punkt: das Wesen der Versuchung. Zweitens: das Wesen des Menschen. und drittens das Wesen Gottes. Also zuerst einmal über die Versuchung. Wie versucht's der Teufel denn mit uns? Wo will der denn andocken? Dreimal haben wir das hier gehört bei Jesus, dreimal kommt der Teufel zu ihm. Er gibt nicht schnell auf, er lässt nicht nach dem ersten Mal locker. Und wo greift er Jesus an? Am Hunger, ja. An seinem vermeintlich verwundbarsten Punkt in diesem Moment, an seinem vermeintlich schwächsten Punkt, weil er hat Jesus beobachtet. Davon können wir ausgehen. Er hat Jesus beobachtet und weiß, Jesus hat sehr lange gefastet und nichts gegessen, 40 Tage, er muss großen Hunger haben. Das, was er sich wahrscheinlich am meisten jetzt wünscht, ist etwas zu essen. Und ihr Lieben, wenn man so richtig Kohldampf hat, dann muss man gar nicht 40 Tage fasten. Wenn man so richtig Hunger hat oder Durst, noch krasser, was würde man dann nicht alles geben für etwas zu essen und zu trinken? Da kannst du horrende Preise verlangen. Wenn du einen Kiosk in der Wüste hast und du weißt, die haben alle lange nichts getrunken. Und der Teufel weiß das. Er versucht Jesus an dieser Stelle. Und ich glaube, an dieser Stelle versucht er auch uns. Nicht beim Essen, aber da, wo wir unsere verwundbarste Stelle haben, den Schwachpunkt, die Schwachpunkte. Weil er uns beobachtet, weil er uns kennt. Und das will er ausnutzen, bösartig wie er ist. Das ist das erste Merkmal von Versuchung. Sie zielt auf den schwächsten Punkt. Wie Jesus reagiert, dazu kommen wir später. Ich gehe erstmal diese drei Versuchungssituationen durch. Es geht weiter. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem, stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf den Händen tragen, so dass du nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Beim zweiten Mal versucht der Teufel an einer anderen Stelle. An welcher Stelle versucht er es jetzt? Ja, an der vermeintlich stärksten Stelle von Jesus. Er versucht ihn mit Gottes Wort anzugreifen. Wir würden heute sagen, mit der Bibel. Der Teufel versucht uns mit der Bibel. Kann das sein? Hören wir mal. Wie macht er das? Was tut er? Er zitiert. Da steht's doch. Es steht geschrieben, also bitte, spring doch, tu's doch. Oder glaubst du Gott etwa nicht? Der Teufel reißt einen Satz heraus aus der Bibel, aus dem Kontext und verdreht die Bedeutung. Denn was steht da wirklich? Es steht da, dass Gott seine Kinder in Notsituationen bewahrt. Richtig. Es steht da aber nicht, dass wir übermütig in solche Situationen aktiv reinspringen sollen, sie suchen sollen, nur um zu testen, ob Gott es auch wirklich tut, was er verheißt. Und das ist das zweite Wesensmerkmal von Versuchung. Der Teufel greift an der vermeintlich stärksten Stelle an mit der Bibel. Und er versucht, einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Er baut einen Konflikt auf, den Gott eigentlich überhaupt nicht vorgesehen hat für dich. Er fordert dich zu etwas auf, zu das Gott dich niemals auffordern würde. Und sagt dann, glaubst du etwa nicht? Ja, und was denken wir? Wir denken, wenn wir darauf reinfallen, oh Mann, ich kann Gott doch jetzt nicht enttäuschen. Ich kann ihn doch nicht hängen lassen. Ich muss doch jetzt Glauben zeigen und dann tun wir es. Oder wir tun es nicht, aber haben auf einmal ein schlechtes Gewissen an einer Stelle Gott gegenüber, wo wir es vorher nicht hatten. So hinterhältig. Auch in diese Rolle will der Teufel uns drängen. Und das hat er schon bei den ersten Menschen gemacht, Adam und Eva. Er führt sie in einen Loyalitätskonflikt. Er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben und verdreht seine Worte. Es steht doch in der Bibel, guck doch. Ja, aber wie steht es da? In welchem Zusammenhang? Das ist das zweite Merkmal von Versuchung. Sie verunsichert uns, täuscht uns, behauptet Dinge über Gott, die so nicht stimmen, fordert vielleicht sogar zu Glaubensschritten auf, die aber keine sind. Das dritte Mal. Zuletzt führt der Teufel Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Was passiert jetzt? Der Teufel redet gar nicht mehr von Gott. Gar nicht mehr. Er redet von der Welt. Er zeigt Jesus die Schönheit und den Reichtum dieser wunderbaren Welt. Er lenkt ihn von Gott weg. Und auch das ist Versuchung. Der Teufel sagt zu Jesus, du kannst das alles haben. Du kannst das alles haben. Es kostet nichts, nur eine kleine Gefälligkeit. Ach, wäre das schön, alles zu haben, wovon wir träumen. Weniger Sorgen, alle Möglichkeiten, ein Leben im Überfluss, vielleicht reisen, so viel du willst, immer genug auf dem Konto, kein Stress mehr. Auf der Arbeit wäre das nicht schön. Kannst du alles haben, sagt der Teufel. Kostet nicht viel, nur eine Kleinigkeit, bete mich an. Denn all das gehört mir. Ich bin der Herr dieser Welt, sagt der Teufel. Deshalb bete einfach die Welt an. Mach dir keine Sorgen, keinen Stress, überhaupt keine Gedanken mehr. Genieß einfach nur. Kein schlechtes Gewissen mehr, keine Selbstdisziplin. Lass dich einfach treiben. Allein? Lass doch bitte, bitte diesen Gott. All das gibt's nur ohne Gott, sagt der Teufel. Bete mich an, nicht diesen Gott. In Klammern, was gibt dieser Gott dir denn schon? Nichts von all dem. Schau dich doch an, deine Situation, du hockst hier hungrig und allein in der Wüste. Was hat dir dein frommer Lebenswandel gebracht? So viel Anstrengung, so viel Entsagung. Und wofür? Bist du etwa zufrieden mit dem Leben, so wie es jetzt ist? Sieh das alles, was du nicht hast. Guck, was Gott dir vorenthalten hat. Dabei kannst du es alles haben, nimm's dir doch einfach. Es steht doch nur dieser Gott im Weg. Deshalb hör auf, nach seinem Willen zu fragen. Bete mich an, bete die Schönheit dieser Welt an, sagt der Teufel. Und das ist das dritte Merkmal von Versuchung. Der Teufel lockt durch Genuss, durch das Versprechen eines leichten, schönen Lebens in Weltlichkeit und Komfort. Und Stück für Stück verlieren wir uns in den Dingen und beten nicht mehr Gott allein an. Das ist der Punkt. Der Teufel verspricht ein entspanntes Leben, eine Zeit lang, aber auf welche Kosten? Jesus sagt an einer anderen Stelle ganz deutlich, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Der Teufel hat sie ihm angeboten, aber er nehme Schaden an seiner Seele. Und es gibt dieses Sprichwort, da hat jemand seine Seele dem Teufel verkauft. Das geht hier auf diese Geschichte zurück. Jesus stand hier in der Gefahr, dem Teufel seine Seele zu verkaufen. Um nichts anderes ging's hier. Aber was ist das Leben ohne Gott? Sinnlos, vergänglich, haschen nach Wind. Das sind die drei Wesensarten der Versuchung. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das Wesen des Menschen. Wie sind wir denn gestrickt? Warum sind wir denn so anfällig für Versuchung? Wissen doch, dass es nicht gut ist eigentlich. Vieles wissen wir. Warum sind wir trotzdem anfällig? Der Teufel strukturiert die Versuchung so, dass sie uns entspricht. Unserem Wesen ist genau auf uns angelegt, um uns in die Irre zu führen. Das müssen wir uns bewusst sein. Und das bedeutet dann, wenn wir wissen, die Versuchung zielt auf den schwächsten Punkt, dann können wir fragen, ja, was ist denn mein schwächster Punkt? Wenn der Teufel meine Schwachstellen erforscht und kennt, ist es wichtig, dass auch du, dass auch ich, dass wir unsere Schwachpunkte erforschen und kennen. Wenn wir sie nicht kennen, hat die Versuchung ein leichtes Spiel mit uns. Wenn wir sie kennen, können wir auf der Hut sein. Deshalb, was sind bei dir die Einfallstore für Versuchung? Womit kriegt dich der Teufel immer wieder rum? Wo fällst du regelmäßig? Wo bist du immer wieder entmutigt? Mach dir das mal bewusst, schreib es dir vielleicht mal auf einen Zettel, weil es sind bestimmt immer wieder dieselben Punkte, wirst du feststellen. Immer wieder dieselben. Und nur wenn wir sie kennen, können wir konkret dafür beten, uns konkrete Hilfe suchen. Bei diesem ersten Punkt, die schwächste Stelle, ist auch die Frage, wonach hungert und dürstet denn meine Seele? Und wo stehe ich in der Versuchung, mir selbst zu helfen, mich selber satt zu machen, zu befriedigen an den falschen Stellen? Wo isst du Brot, das nicht gut ist, und trinkst aus verdorbenen Quellen, die dich kurzsättigen, aber deine Seele kaputt machen? Was sind falsche Tröster? Jeder von uns hat Schwachstellen. Und jeder von uns hat Strategien, dass wir unsere Seele selber trösten wollen. Die Frage ist, womit? Das Zweite, die Versuchung mit der Bibel. Wie macht der Teufel das? Wo knüpft das an uns an? Vermutlich kennst du die Bibel, fühlst dich vielleicht auch ganz sattelfest. Aber die Frage ist hier zum Beispiel, wo lässt du dich auf unnütze Diskussionen ein im Umgang mit Gottes Wort? Oder wo bist du rechthaberisch? Oder wo lässt du dich verleiten, schlecht von Gott zu denken? Zum Beispiel, wenn Leute dir Dinge erzählen, die gesetzlich sind, die dir deine Freude am Herrn nehmen, deine Freiheit, die du hast. Und das mit dem Wort Gottes. Durch falsche Auflagen, durch falsche Gottesbilder. Wenn man etwas aus dem Zusammenhang reißt, es ist nie gut, nur eine Bibelstelle zu haben, auch wenn sie noch so eindeutig erscheint. Es kommt immer auf den ganzen Zusammenhang an. Kann das wirklich sein? Und da müssen wir achtsam sein, weil durch falsche Schriftauslegung wurden schon viele Menschen verängstigt und sogar traumatisiert. Und dadurch hat der Teufel ihnen das Herz geklaut, dass sie Gott nicht mehr lieben konnten, weil sie so eine schreckliche Angst vor ihm aufgebaut haben, weil jemand gesagt hat, Gott ist so. Auf dem Rücken der Bibel wurde Gott und wird Gott zu einem Monster gemacht. Das ist Versuchung mit der Bibel. Und das Dritte, Weltlichkeit. Wir lieben die schönen Dinge dieser Welt. Ist auch kein Wunder, weil Gott hat diese Dinge auf uns abgestimmt und uns auf sie, dass wir uns daran erfreuen. Er hat uns das alles gegeben und geschenkt. Nur eins soll nicht passieren, dass Gottes Schöpfung sich zwischen ihn und uns stellt. Dass wir anfangen, die Schöpfung zu vergöttern und anzubeten und nicht mehr Gott. Und das versucht der Teufel wieder auszuspielen. Also ihr merkt, es geht immer darum, einen Keil zu treiben zwischen Gott und uns. Er will uns immer durch alles einreden, Gott ist nicht gut. Deshalb wende dich von ihm ab. Er versucht, Misstrauen zu sehen. Hat er seit Erschaffung der Welt gemacht. Gott gönnt dir dies und das nicht. Das ist die Lüge. Bei Adam und Eva hören wir das im Extrem. Sie hatten alles, sie durften alles, sie lebten im Paradies in einem Zustand, den wir nicht mehr haben. Und es ging ihnen gut. Sie haben sich nie beklagt bei Gott. Es ging ihnen gut. Und dann kommt er und lenkt ihren Blick auf die eine Sache, die sie nicht haben, und versucht ihnen einzureden, dass sie genau diese Sache brauchen, weil sie sonst nicht mehr glücklich sein können. Also er kreiert einen künstlichen Mangel, und das führt dazu, dass sie sich nicht mehr freuen können, dass sie nicht mehr dankbar sind, sondern dass sie misstrauisch werden. Und das ist der Anfang vom Untergang. In ihr Herz kommt dieser Zweifel hinein. Und was können wir dagegen tun? Für uns heißt das, lasst uns bewusst auf das sehen, was wir alles haben, woran wir uns freuen können, was Gott uns gibt. Übe dich in Dankbarkeit. Das ist ein guter Schutz vor Versuchung. Lass nicht zu, dass das Dunkel zu dir spricht. Und mach dir das immer wieder bewusst und lass es dir nicht rauben. Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist der Beste. Er macht nichts, was nicht gut ist mit mir. Das ist das Wesen des Menschen, worauf wir achten sollten. Und jetzt noch das Letzte. Das Wesen Gottes, kämpfen wie Jesus. Jesus macht es uns hier vor, wie wir dem Teufel besiegen können. Er hält ihm immer wieder die Wahrheit Gottes vor Augen und dann sagt er am Schluss, und jetzt verschwinde. Und gegen die Wahrheit kommt der Teufel nicht an. Also, auf alle Versuchungen des Teufels macht Jesus sich bewusst, wer Gott ist und was er wirklich sagt. Und das macht ihn stark. An dem schwächsten Punkt, das war ja die erste Situation, da entgegnet Jesus, es steht in der Heiligen Schrift. Und das macht er jedes Mal. Was steht da wirklich? Und dann sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, was Gott zu ihm sagt. Also Jesus hinterfragt diese Versuchung, indem er sagt, was willst du mir einreden? Ich brauche Brot, das ist das Wichtigste? Stimmt doch gar nicht. Es gibt etwas Wichtigeres. Ich brauche Gottes Wort mehr als das Brot. Und Jesus ist ja so weit gegangen, das war ja kein Unfall, er hatte ja nicht zu wenig Essen mitgenommen, sondern er hat sogar gesagt, um fit zu sein für die Versuchung, für diese Auseinandersetzung mit dem Teufel, lasse ich das Brot bewusst weg. 40 Tage. Und wir denken, da hat er sich doch selber geschwächt. Scheint ja so am Anfang. Da hat er sich doch selber angreifbar gemacht. Aber so war es eben nicht. Was hat er gemacht? Er hat sich ganz auf Gott ausgerichtet und fokussiert. Und wir sollen das auch so machen. Wenn wir angefochten werden, Jesus sagt zu seinen Jüngern, wacht und betet dann. Such die Stille, konzentrier dich. Führe nicht nebenher noch diesen und jenen anderen Kampf. Also wenn es hart wird, alles andere ruhen lassen. In die Stille gehen. Vielleicht sogar fasten, um ganz bei dir zu sein, beim Herrn zu sein. Das ist das Wesen Gottes. Er will eins sein mit uns, um uns zu stärken. Und Jesus siegt hier gegen die Versuchung, indem er sich bewusst macht, ich brauche die Nähe zum Vater, sie ist mein Schutzgarant, mehr als alles andere. Die zweite Situation, der Kampf um die Bibel. Jesus sagt wieder, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus kämpft mit der Bibel, weil er sie kennt, lässt er sich sie nicht verdrehen, und er findet in ihr andere Antworten, Weisheit, Zuspruch, Verheißung. Und das gilt uns ja auch, richtig? Und dann das Letzte, der Umgang mit der Welt. Jesus entgegnet, bete allein den Herrn, dein Gott an, diene nur ihm. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Und das hat Jesus seinen Jüngern immer wieder ganz klar gesagt. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Gott oder dem Mammon. Aber beides passt nicht auf den Thron eures Herzens. Und Reichtum verleitet zu Weltlichkeit. Also beten wir Gott an, allein, den Geber aller guten Dinge, wenn wir das wirklich glauben. Da müssen wir gar nicht nach Weltlichkeit und Reichtum trachten, denn dann haben wir ja schon alles. Vergöttern wir nicht die Gaben. Der Teufel versucht immer eine Konkurrenz, einen Keil in unser Herz zu treiben. Aber Jesus erinnert uns und sagt, liebe Gott von ganzem Herzen. Ich ziehe Fazit, führe uns nicht in Versuchung. Wir werden oft versucht, ihr Lieben, und wir müssen aufpassen. Wie machen wir das? Erstens, indem wir das Wesen von Versuchung begreifen. Das haben wir uns heute angeschaut. Das zweite ist, indem wir uns bewusst machen, wo sind meine Schwachpunkte? Und das dritte, indem wir Gottes Nähe suchen. Indem wir nicht zulassen, dass ein Keil des Misstrauens in unser Herz kommt. Denn da setzt die Versuchung immer an. Der Teufel will unser Herz klauen. Wenn ihm das gelingt, hat er leichtes Spiel. Vor allem anderen, behüte dein Herz. Und Jesus sagt zu dir, komm zu mir, wenn du mühelos und beladen bist, wenn du angefochten und verunsichert bist. Komm zu mir, ich will dir Ruhe geben, auch von aller Versuchung. Er ist der Herr und niemand ist stärker als er. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Amen.